Es ist eine Freude, heute Abend wieder unter Kindern Gottes zu sein, die den Herrn Jesus lieben, sein Heil besingen, das Wasser des Lebens besingen, wo gebetet wird und wo geschrieben steht, Jesus lebt, glaube nur. Das finde ich wunderbar. Der Herr Jesus ist hier und wir wollen uns an ihm erfreuen. Mein Text heute Abend befindet sich in Psalm 16, einem alttestamentlichen Wort, das aber neutestamentliche Wellen geschlagen hat und dort seine Erfüllung findet. Psalm 16 zunächst und dann werden wir auch neutestamentliche Verse aufschlagen. Dort sind es die Verse 8 und der erste Teil von Vers 9. Das ist eine bekannte Stelle. Der Psalmist wird überschrieben von Schlachter, eine Denkschrift des David. In Vers 8 bedenkt er des Herrn und sagt, er stellt ihn immer vor seine Augen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Er hat Freude am Herrn. Im Alten Testament offenbart sich Gott als der Große, der Allmächtige, der Allgegenwärtige. Ganz besonders im Psalm 139 bekommen wir ein Bild von diesem großen Gott. Viele Menschen wissen aber nicht viel anzufangen mit einem alttestamentlichen Gott. Sie meinen, wir hätten dort einen harten Gott, einen rachesüchtigen, heilig, ja. Er verfährt sehr rau und grob mit Sündern, kennt wenig Barmherzigkeit, zeigt wenig Liebe. Der neutestamentliche Gott, den kann man gebrauchen, heißt es. Das ist ein Gott der Liebe. Haben wir dann zwei Gottheiten? Ist der alttestamentliche Gott gestorben und ist er ersetzt worden von einem anderen Gott? Hier in diesem Psalm haben wir eine Denkschrift. Es lohnt sich, nachzudenken über das, was über Gott gesagt wird. Und in diesem Psalm erfahren wir aus der Feder eines Dichters, dass er Freude hat an dem Gott des Alten Testamentes. David hat allen Grund, sich zu freuen. Er hat diesen Gott erlebt, als er noch ein Hirtenjunge war. Er wurde mit Schafen betraut, war ganz allein mit ihnen. Seine Brüder erschienen, als Samuel die Familie besuchte, aber er musste auf dem Felde bleiben bei den Schafen, bis man ihn holte. Er hat seinen Herrn erlebt, bei Tag und bei Nacht. Was Jakob uns erzählt über seine Erfahrungen als Hirte, das wird David auch erlebt haben, und zwar schon als Jüngling. Er hat ihn erfahren als den Bewahrer seiner Schafe. Er verließ sich auf seinen Herrn, als ein Bär und als ein Löwe kam. Und er hat seinen Gott erlebt als einen barmherzigen Gott, der sich der Lämmer erbarmt. Ja, er hat sich auch seiner erbarmt. Wir wissen nicht, wann er den 23. Psalm schrieb. Er könnte ihn geschrieben haben, als er jung war. Er könnte ihn geschrieben haben, als er alt war. Beides würde passen. Kürzlich sprachen wir in einem Kreis kurz über David. Man wollte ein Wort Gottes über ihn in eine verkehrte Weise anwenden für die neutestamentliche Gemeinde. Und es schien, als ob man die Sünde dulden wollte. David hat ja schwer gesündigt gegen seinen Gott. Und dann heißt es im Neuen Testament, dass David ein Mann nach seinem Herzen war. Gott sagt das über David. Er war ein Mann nach meinem Herzen. Also, wenn David, der so grobe Fehler gemacht hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dann sollten wir vorsichtig sein und nicht richten. Moment einmal, sagte ich. Wie war es denn, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Er hat auch einen heiligen Gott erlebt. Als er es leicht nahm mit der Sünde, mit der Versuchung und fiel, dann sandte Gott einen treuen Propheten, einen treuen Diener zu ihm, der den Finger auf ihn wies und sagte, du bist der Mann, der so gehandelt hat, wie er es eben geschildert hatte. Du bist der Mann. Und David bricht zusammen. Das ist, was Gott gern hat. Jemanden, der bereit ist, seine Schuld einzusehen, seine Sündhaftigkeit und dann um Gnade, mit Gnade rechnet. Das ist David, das ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Gott ist nicht ein Gott, der die Sünde in Davids Leben duldet, vielmehr wirklich richtet. Und David stellt sich unter dieses Gericht. Auch wenn er leichtfertig gewesen ist und hat das Volk zählen lassen, und Gott offenbart ihm, das war nicht von mir. Und die Schrift sagt uns durch den Heiligen Geist, das war von Satan gewesen. Aber David beugt sich, als Gott das Gericht über das Volk schickt und sagt, ich bin es. Diese Leute, die sterben müssen, die haben keine Schuld. Ich bin es. Er stellt sich unter die schwere Hand Gottes. Und wenn jemand dann bereit ist, diese schwere Hand anzunehmen und nach Hause zu kommen, wie einer meiner Professoren sagte, das ist Demut, ganz klein zu werden, dort gehören wir hin, ja. Nicht oben auf. Dann, das gefällt Gott. Und dann heißt es in einem Wort, deine Herablassung hat mich groß gemacht. Solche, die sich demütigen lassen, die erhöht Gott, so heißt es auch im Neuen Testament. David bedenkt hier den alttestamentlichen Gott und dieser ist es, den er vor Augen stellt. Nun erfahren wir im Neuen Testament, dass dies ein Wort vom Herrn Jesus ist. Es wird dem David in den Mund gelegt. David ist ein Vorläufer von Jesus Christus. Und David ist ein Mann, der Jesus ähnlich ist, in seiner Erfahrung, in seiner Haltung, in seiner Art und Weise, wie er lebt. Und deshalb kann Gott ihn als Vorbild von Jesus gebrauchen. Denn das, was wir eben gelesen haben, ist ein Wort von Jesus. Er hat das gesprochen. Und er ist es, der seinen Vater vor seinen Augen gestellt hat. Nun sagt die Heilige Schrift, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Genau wie David, bevor Jesus kam, schon Jesus gleichsam nachgefolgt ist, so sollen wir, für die Jesus bereits gekommen ist, Jesus nachfolgen und ihm ähnlich werden. Und wir sollen uns darin üben, Jesus stets vor Augen zu haben. Ich habe mir vor Jahren die Frage gestellt, was heißt es, zu lieben, Gott zu lieben? Man sieht ihn nicht, man spürt ihn nicht. Er scheint uns abwesend zu sein. Vom Wort her wissen wir, er ist hier. Wir lieben Gott, wenn wir an ihn denken, wenn wir zu ihm sprechen, wenn wir uns für ihn einsetzen. Liebe denkt an den Geliebten. Das haben wir alle erfahren. Jeder von uns kennt Liebe. Die Liebe nimmt unsere Gedanken und trägt sie dorthin, wo geliebt wird, zu dem Geliebten. Unsere Augen sind dann nicht mehr bei uns selbst, sondern bei dem, den wir lieben. Und das hat David gelernt, Gott wirklich zu lieben. In einem Psalm sagt er es so, ich bin verliebt, so kann man es übersetzen. Einfach, ich liebe. Aber ein Übersetzer, glaube ich, übersetzt, ich bin verliebt. Denn der Herr, und dann erzählt er, was der Herr für ihn getan hat. David ist ein Mann, der den Herrn wirklich liebt. Und er stellt ihn in Gedanken sich stets vor Augen. Nun begründet er diese Aussage. Er sagt, warum er das tut, warum er das tun kann. Denn er ist stets zu meiner Rechten. Wir, die wir geografisch denken, die wir geografisch begrenzt sind, finden das etwas merkwürdig. Wie kann man jemand vor Augen stellen, wenn er zur Rechten ist? Da muss man auf die Seite gucken, nicht wahr? Aber wir wissen, dass Gott allgegenwärtig ist. Und David weiß, dass Gott ihn umgibt. Das sind Bildworte, Bildausdrücke. Dass Gott uns zur Seite steht, heißt, oder gerade zu unserer Rechten, heißt, dass er nur zu bereit ist, sich für uns einzusetzen. Das kann einen bewegen, dass Gott, der Große, zu mir kommt, einem kleinen Menschenwesen, zu jedem von uns, dort, wo wir sind. Er kommt zu uns, stellt sich zu unserer Rechten und er sagt, dir will ich zur Seite stehen. In deinen Problemen will ich da sein. Ich bin für dich da. Gott meint uns, er liebt uns. Er hat uns gern, er will uns gern in seiner Nähe haben. Er ist gern in unserer Nähe. David weiß das. Er bedenkt das. Dies ist eine Denkschrift. Ja, wenn dem so ist, wenn Gott zu mir gekommen ist, mir nahe gekommen ist, zu meiner Rechten, und er setzt sich für mich ein in aller seiner Stärke, dann will ich das stets vor Augen haben. Dann will ich stets damit rechnen. Denn dieser Gott, der mir zur Rechten zur Seite steht, der ist auch zu meiner Linken, der ist auch hinter mir, der ist auch unter mir und der ist vor mir. Zu ihm will ich blicken, ihm will ich folgen, wenn er führt. Für ihn will ich da sein. Es ist nicht leicht, immer Gott vor Augen zu halten. Denn es gibt so vieles im Leben, das sich vor unsere Augen stellen will. Das sind unsere Sorgen, die uns bekümmern. Das sind Menschen. Das sind solche, die uns nicht wohl wünschen. Es gibt vieles im Leben, das sich vor unsere Augen stellt und unsere Aufmerksamkeit absorbiert, in Anspruch nimmt. Da gilt es, stets in Verbindung zu bleiben, in Gesprächsverbindung mit unserem Herrn und uns darin zu üben, dass er vor uns steht und ihn vor Augen zu halten, an ihn zu denken, ihn zu lieben, ihm zu folgen, für ihn da zu sein. Das kann man. Wir sind jetzt auf Reisen. Ich habe erlebt, dass Reisen sehr anspruchsvoll sind. Sie beanspruchen unsere Aufmerksamkeit. Und wenn man älter wird, vergisst man einiges hier und da. Da muss man die Augen, die Gedanken wirklich, wie mein Vater sagte, bei der Sache haben. Er muss nämlich immer von irgendwo abholen, meinen Gedanken, und zurückführen zur Realität. Und wir müssen uns zu dieser himmlischen Realität überwinden und sagen, jetzt werde ich an Jesus denken. Und wissen Sie, dann geht es auch viel besser. Nicht nur auf der Reise, sondern bei der Arbeit, zu Hause, in allen unseren Schwierigkeiten geht es dann viel besser, wenn wir immer an unseren Herrn denken und ihn vor unser Auge stellen, als den, der er ist, der uns zu unserer Rechten ist und sich ganz für uns einsetzen will. Von diesem alttestamentlichen Wort gehen wir zu einem neutestamentlichen. Wir dürfen aufschlagen den Philipperbrief. den Philipperbrief, Kapitel 2 zuerst. Hier werden wir etwas weilen. In Philipper 2 ruft der Apostel Paulus die Christen in Philippi auf, aufeinander zu achten, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern an den Nächsten. Aber wie kann man das? Es gibt viele Menschen in der Welt, die sind nicht bekehrt, die sind nicht Gotteskinder, aber sie haben Ideale, sie haben gute Vorsätze und sie wollen moralisch leben. Und dann wissen sie, dass man für andere da sein sollte und Gutes tun sollte. Und das Gute wollen sie fördern. Aber das ist nicht möglich. Kein Mensch vermag wirklich für andere da zu sein, wenn er nicht das Heil in Christus kennengelernt hat. Denn von zu Hause aus stehen wir uns selbst im Mittelpunkt. Wir vermögen es nicht wirklich, für andere da zu sein, in selbstloser Weise. Auch wenn wir das tun, gute Taten tun, stellen wir immer wieder uns selbst als Motivation vor Augen. Ja, das sollte ich tun und das. Und dann tut man es im Grunde für sich selbst. Andere Menschen denken, wie selbstlos dient er doch den Menschen. Aber Gott weiß, dass er sich selbst im Mittelpunkt steht. Der Apostel Paulus weiß, wann das möglich ist, für andere da zu sein. Wir können lesen von Vers 2 und Vers 1, damit wir den Zusammenhang bekommen. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes, des Heiligen Geistes? Gibt es Herzlichkeiten und Erbarmungen? So macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt zueinander, in der Seele verbunden, miteinander verbunden und auf eines bedacht seid, nichts nach Streitsucht oder leerer Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Gut, das ist eine große Forderung. Denn normalerweise denken wir, wir seien besser als andere. Das ist unser Fleisch, das ist unser Wesen. Und jetzt sagt Paulus, stellt den anderen vor eure Wünsche. Achtet ihn höher als euch selbst. In der Tat soll das zum Ausdruck kommen, dass er den Vorrang hat. Nichts tut nach Streitsucht oder leerer Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder gebe Acht nicht nur auf das eigene, sondern jeder auch auf das der anderen. Jetzt kommt kein Punkt. Paulus weiß, dass das von zu Hause aus nicht möglich ist. Und jetzt erklärt er, wie das möglich ist. Denn, wenn so ein solches Wort wie denn da steht, dann müssen wir es klein schreiben, damit wir den Zusammenhang herstellen können. Denn was jetzt kommt, ist der Grund für das, was eben gesagt worden ist. Die zwei gehören zusammen. Wie ist es möglich, so für andere da zu sein, sie höher zu achten als sich selbst, auf das, was sie im Auge haben, selbst vor Augen haben, und seine Wünsche zurückzustellen. Wie ist das möglich? Denn, Vers 5, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden war. Auf Jesus schauen, ihn betrachten, ihn studieren. Wie hat er denn gelebt? Was für ein Mensch war er denn? Ja, er war Gott in Menschengestalt. Ja, wie sieht das aus? Mir ist immer wieder wichtig, was Johannes über Jesus sagt. In seinem ersten Brief, fängt er so an, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben, ja, was wir beschaut haben, über eine Zeit lang hinweg studiert haben. Davon spreche ich. Das ist das ewige Leben in Personform. Johannes nimmt sich Zeit, zu beschreiben, wie er umgegangen ist oder wie er auf Jesus geschaut hat im Umgang mit ihm, als er mit Jesus lebte. Johannes hatte allen Grund, das zu tun. Erstens erfahren wir aus seinem Spitznamen, was für ein Mensch er war, zusammen mit seinem Zwillingsbruder. Wir wissen, wie sie hießen, ja? Wie hat man sie genannt?
Donnersöhne,
ja. Das waren zwei Kerle, wo es mehr Donner gab als Licht, ja, als Blitz. Da hat es mal schnell gefunkt und dann sofort gedonnert. Das waren Menschen der Tat. Und als die Samariter nicht einmal ihnen eine Herberge bereiten wollten, da waren sie gleich dabei. Jetzt muss Feuer vom Himmel kommen, wie damals bei Elia. Und das Dorf darf ausgelöscht werden. Ja. Er weiß auch, in der Gegenwart hat er sich selbst kennengelernt. Er weiß, wie er ist. Das ist ihm zu Herzen gegangen, dass er ein solcher Typ ist. Und in der Gegenwart Jesu hat er etwas anderes gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er Jesus studiert hat. Wer ein solcher Typ ist, dem ist das wichtig, dass andere anders sind. Und er möchte auch so sein. Er weiß, das bekümmert ihn, dass er so hart ist und so schnell zum Richten. Und dann kann ich mir vorstellen, wissen Sie, er nimmt sich Zeit, Jesus zu schildern, in seinen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Streckenweise erzählt er uns genau, wie das ablief. Kapitel 5, Kapitel 7 und 8 besonders, und dann Kapitel 10, auch Kapitel 9, aber mehreren Kapitel 5, 8 und 10. Da erzählt er, wie Jesus eingeht auf die kritischen Worte seiner Feinde. Er nimmt sich Zeit, mit ihnen zu sprechen. Es geht hin und her, und ich kann mir vorstellen, wie Johannes dabei gewesen ist, denn er hat das alles notiert in seinem Inneren. Und der Heilige Geist konnte das wieder durch die Feder von Johannes zu Papier bringen lassen. Er hatte das behalten, eine ganze Menge. Mehr als offenbar als andere Kollegen. Er schreibt mehr darüber als Matthäus es tut. Ihm ist das wichtig geworden. Jetzt sieht er Jesus, der spricht mit dem und mit dem und mit jenem und der wirft ihn etwas an den Kopf. Und er bleibt ganz ruhig. Und er sieht bei ihm die zwei wichtigsten Eigenschaften Gottes in vollkommener Harmonie. Die zwei Eigenschaften, die wie Pole einander gegenüberstehen. Liebe und Heiligkeit und Gerechtigkeit. In seinem Gesicht offenbaren diese zwei Eigenschaften sich zu gleicher Zeit. Vollkommene Heiligkeit. Vollkommene Gerechtigkeit, aber auf der anderen Seite vollkommene Liebe, zur gleichen Zeit. Er beobachtet seine Gesichtszüge, die Muskeln seines Gesichtes. Er hört seine Stimme. Er sieht, wie er sich bewegt. Und alles ist sündlos. Nichts an Bösem bei ihm zu merken. Kein Wunder, dass er Jesus als den kennzeichnet, der ihn liebt. Und sich selbst als den, der geliebt war von Jesus. Diese Liebe hat ihn verwandelt. Der Apostel Paulus weiß auch ein Lied zu singen von der Barmherzigkeit Gottes. Er, der Jesus verfolgt hatte, obwohl er es nicht wusste, aber Jesus bedeutet ihm, wenn du meine Leute verfolgst, ich bin eins mit ihnen. Wir sind zusammen verwachsen. Wir sind ein Leib, ich bin das Haupt. Das ist ihm klar geworden vor den Toren von Damaskus. Welche Beziehung Jesus zu seinen Leuten hat. Die sind eins, die sind ein Bau, die sind ein Leib, die sind ein Volk. Und was man an seinen Leuten tut, das tut man an Jesus, dem Haupt. Und so hat Paulus gelernt, was es heißt, ein demütiger Nachfolger Jesu zu sein. Und ein Bruder von Verfolgten zu sein, ein Bruder in der Liebe mit anderen. Und so weiß er, wie auch zu den Philippern zu schreiben, bei denen einige Spannungen in der Gemeinde vorhanden waren. Wir haben einige Hinweise auf diese Spannungen, aber wir lernen auch, wie er mit diesen umgeht. Spannungen machen uns traurig. Wir werden ernst, wir werden traurig, wenn es uns betrifft. Paulus zeigt den Philippern, wie sie fertig werden können miteinander, wenn der Nächste die Ursache ist. Und er scheint anzudeuten, schau einmal, du könntest auch eine Ursache sein, weshalb da Missverständnisse sind. Er zeigt den Weg der Liebe auf und lenkt die Blicke auf Jesus. Er ist das Geheimnis. Niemand von uns kann mit anderen so richtig auskommen. Aber wenn wir mit Jesus leben, über ihn ist alles möglich. Denn schaut einmal, was für eine Gesinnung Jesus hatte. Was ist eine Gesinnung? Ich habe mir diese Frage gestellt. Ich denke, sie ist zweierlei, wenn wir die Stellen studieren, in denen das Wort vorkommt. Eine Gesinnung ist einmal eine Einstellung. Paulus ruft auf, seid der Gesinnung des Herrn. Habt diese Einstellung. Diese Einstellung ist eine mehrfache Einstellung. Einmal ist sie eine demütige Einstellung. Haltet nicht zu viel von euch. Sondern seid demütig. Denkt auch an die anderen. Jesus war demütig. Von Herzen war er demütig. Er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft. Ich bin von Herzen demütig, konnte er sagen, sanftmütig. Und wer in die Nachfolge von Jesus tritt, der wird wie Jesus. Und dann ist es die Liebe, die zur Einstellung gehört. Eine rechte Einstellung ist eine Einstellung der Liebe. Und Jesus ist die Liebe. Und wenn man auf Jesus schaut und diese Gesinnung studiert, dann darf der Heilige Geist in diesem Umgang, das steht in 2. Korinther 3 geschrieben, gegen Ende des Kapitels, Paulus will, dass die Korinther Jesus vor Augen haben. Und wenn sie ihn betrachten, dann ist der Heilige Geist dabei, uns in dieses herrliche Bild zu verwandeln. Also schauen auf Jesus. Dann bekommen wir seine Gesinnung, seine Einstellung, seine demütige Einstellung, seine liebende Einstellung. Aber es gehört noch mehr zu einer Gesinnung. Denn Sinnen hat mit Denken zu tun. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Paulus ruft die Philipper auf, derselben Gesinnung zu sein, derselben Meinung zu sein. Es gehören die Auffassungen dazu. Man ruft uns auf zur Toleranz heute. Und die, die am lautesten rufen, sind die intolerantesten. Aber Toleranz ist nicht genug. Gott will, dass wir dasselbe denken, nicht unterschiedliche Auffassungen sind. Gott will, dass wir eines Sinnes sind, einer Gesinnung, eines Sinnes in der Gesinnung. Wir sind aufgerufen, Christi Gesinnung zu sein. So zu denken, wie er denkt. Wenn Paulus sagt, seid gleicher Gesinnung, dann meint er nicht, dass ich mich deiner Gesinnung anpassen soll und du dich meiner Gesinnung anpassen solltest. Ich bin kein Maßstab für dein Denken und du bist kein Maßstab für mein Denken. So geht es nicht. Sondern nach Römer Kapitel 15 ist es der Herr Jesus, der im Mittelpunkt steht. Nehmt einander an, wie Jesus euch angenommen hat. Und wenn wir so werden, wie er ist, dann können wir eher und schneller gleicher Gesinnung werden. Wenn jeder bestrebt ist, diesem Wort nachzukommen, diesem Aufruf des Apostels, dann ist der Weg gebahnt zwischen uns, einer Gesinnung zu werden. Wenn wir so lernen zu denken wie Jesus. Nun hat Jesus seinen Willen und seine Auffassung offenbart durch den Heiligen Geist in seinem Wort. Es ist das Wort Christi, sagt Paulus in Kolosser 3, Verse 16 und 17, Vers 16. Und dieses Wort Christi, das er gesprochen hat, dessen Geist er ist nach Offenbarung 19, dieses Wort soll reichlich in uns und zwischen uns, unter uns wohnen. Dort sollen wir zu Hause sein. Und es soll schnell auf unseren Lippen sein, wenn wir miteinander sprechen. Also schauen auf Jesus. Und dann werden viele Probleme, zwischenmenschliche Probleme, viel schneller gelöst. Wir gehen zum nächsten Vers und der befindet sich in Kapitel 3. In Kapitel 3 sind es die Verse 7 und 8, die uns aufrufen, auf Jesus zu schauen. Wie David, ihn uns vor Augen zu stellen. Das jedoch, was auch immer mir Gewinn war, dieses habe ich, Christi wegen, für Verlust und Schaden geachtet. Ja, und mehr. Ich bin dabei. In Vers 7 gebraucht er die Vergangenheitsform. Das habe ich, das tat ich. Das habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet, als er Jesus vor den Toren von Damaskus begegnete, als er sich bekehrte. Dann war das seine Entscheidung. Er wählte Christus und verließ die Welt der Pharisäer und der Schriftgelehrten und wählte den Weg der Verfolgung Jesus nach. Da wurde die Entscheidung getroffen. Aber er sagt, nicht nur das, das war nicht nur eine Entscheidung damals. Ich tue das stets, ich bin dabei, das immer noch zu tun. Das ist ein stetes Vorhaben. Ja und mehr, ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges, Christus Jesus zu kennen, meinen Herrn, dessen wegen ich alles verlor, und ich achte es dafür, Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne. Er schaut auf Christus. Den will ich haben, den suche ich. Er soll mir vor Augen stehen. Was heißt Christus gewinnen? Nun, das könnte zweierlei bedeuten. Erstens, er hat ja Christus gewonnen, beziehungsweise Christus hat ihn gewonnen, ihn gestellt und zu sich gezogen, das ist klar. Aber im selben Zeichen und im selben Moment hat Paulus Christus bekommen, gewonnen. Er hat Christus angezogen und Christus hat ihn angezogen. Sie wohnen ineinander. Sie sind eins geworden. Römer 6, verwachsen. Ja. So hat er Christus, das kann er sagen. Aber er will immer noch Christus gewinnen. Was kommt denn noch dazu? Er sagt in Römer Kapitel 8, dass Gottes Ziel mit uns im Heil, er hat uns deswegen gerettet, damit wir seinem Sohne ähnlich würden. Dazu wurden wir ja geschaffen, in Adam und Eva. Sie waren Gottes Ebenbilder Und sie sollten es sein. Sie sollten das sein, was sie waren. Sie sollten stets Gottes Ebenbild sein. Dass dieses Ebenbild wurde verstümmelt. Und dann hat Gott ein neues Ebenbild gemacht. Er hat sich selbst mit Fleisch bekleidet. Und dieses Ebenbild nach Jesaja 52, Ende des Kapitels, Anfang des 53. Kapitels, dieses vollkommene Ebenbild Gottes wurde an unserer Stelle verstümmelt, gekreuzigt, an unserer Stelle. Es stand wieder auf in seiner Vollkommenheit, in seiner Herrlichkeit. Und jetzt können wir über ihn zu Gott finden und über ihn wieder Gott ähnlich werden. Das ist das Ziel Gottes mit unserer Schöpfung und mit unserer Neuschöpfung, dass wir ihm ähnlich werden. Aber das geschieht über Jesus. Und deshalb haben wir Jesus uns stets vor Augen zu stellen, vor Augen zu halten in seinem Wort. Wenn wir sein Wort lesen, wollen wir dort Jesus finden und an ihn denken. Wir haben es mit ihm zu tun. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wachsen in sein Ebenbild. Und so gewinnen wir. Er spricht davon, dass wir sein Wesen anziehen, wie man Kleider anzieht, Stück für Stück. Nun betrachten wir die Eigenschaften Jesu. Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und so weiter. Treue, Geduld. Das sind alles Wesenszüge von Jesus. Und diese Kleiderstücke des Charakters Jesu wollen wir nach und nach immer wieder anziehen. Davon spricht er auch in Epheser 4. So gewinnen wir Jesus, das Wesen von Jesus. Wir ziehen Christus an, was sein Wesen betrifft. Wir könnten es noch weiter durchziehen. Paulus ist darum bemüht, in diesem Text und in anderen Texten, am Ende seines Lebens vor Christus zu stehen, als Vollendeter. Er will nicht unterwegs ihm untreu werden und davonlaufen. Er ist bemüht, ihm treu zu bleiben bis ans Ende, damit er am Ende Christus gewinne. Das heißt, damit er am Ende auch noch ein Christ ist und zu ihm gehen darf, in die Herrlichkeit. Er will eines Tages, sagt er in diesem Text, Kapitel 3, nicht seine eigene Gerechtigkeit haben, das dürfte Vers 9 sein, sondern die Gerechtigkeit Christi. An jenem Tage will er nichts Selbstgemachtes dabei haben, sondern nur, was Jesus ist. Er will dann, an jenem Tage, Christus gewonnen haben. Das heißt, vom Moment der Begegnung mit Jesus Christus, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir Christen werden, wenn wir seine Kinder werden, bis zum Ende, bis wir ihm begegnen, gilt es, ihn vor Augen zu haben und so zu werden, wie er ist, sein Wesen anzunehmen. Wir gehen zum nächsten Vers. Das waren die Verse 7 und 8 in Kapitel 3. Es sind noch zwei in Kapitel 3. Das sind die Verse 13 und 14, die ebenfalls davon sprechen. Überhaupt lohnt es sich, den Philipperbrief, das ist mir neu geworden in der letzten Zeit. Man darf den Philipperbrief einmal mit diesem im Auge lesen. Was sagt Paulus über Jesus und davon, dass man ihn vor Augen hat. Immer wieder stellt er in allen seinen Ermahnungen und Bemerkungen, es dauert nicht lang und dann hat er schon Jesus uns vor Augen gestellt. Wir werden gleich noch auf einen anderen Text in Vers 4, in Kapitel 4 zu sprechen kommen. Aber jetzt die Verse 13 und 14. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben. Aber eines gilt, während ich das vergesse, was hinten liegt, mich ausstrecke nach dem, das, was vorne liegt, jage ich dem Ziel entgegen. Was ist das Ziel? Ende Vers 8. damit ich Christus